So, wunderbar. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz aufstehen fürs Foto. Also, weil ein Gottesdienst, der nicht irgendwie auf Facebook stattfindet, hat er gar nicht stattgefunden, ne? Moment. Also, ihr dürft auch gerne winken. Ah, Moment, ist unscharf. Sorry. Ja, ihr seid scharf. Okay, jetzt winken. Okay, jetzt machen wir noch eins von der Seite. Sekunde. Ah, wunderbar. Klasse. Gut, jetzt dürft ihr euch hinsetzen. Genau, wir machen weiter mit Lobpreis. Wir gucken uns Gottes Wort an und wir preisen ihn darüber, was er zu sagen hat. Aber bevor wir loslegen, for all who need translation into English, can you please raise your hand so we can translate for you? We have headsets for you. Anyone? Okay, two or three over there. Awesome. Welcome. Bevor wir loslegen mit der Predigt, beten wir kurz. Gott, wir danken dir dafür, dass du groß bist und dass du gut bist, Herr, dass du ein barmherziger, gerechter, heiliger, liebevoller Gott bist, Herr. Wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, um den Weg zu dir frei zu machen. Er hat dein Leben auf Erden geführt, er ist ans Kreuz gegangen, um deinen Zorn zu tragen, er ist ins Grab gegangen und ist nach 3 Tagen auferstanden. Dafür danken wir dir, Herr, und wir danken dir auch für den Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast, damit wir offene Augen, offene Ohren, offenes Herz haben und einen Tröster, einen Lehrer und einen Führer in unserem Leben zu haben. Herr, wir bitten dich, dass du heute zu uns sprichst. Ich bitte, dass du heute zu mir sprichst durch dein Wort, Herr. Verändere uns, Herr. Lass uns verstehen, was da steht und lass uns aufbrechen, Herr, dir noch mehr nachzufolgen, noch enger nachzufolgen. Amen. We are family. Unsere Sommerpredigtreihe, die geht heute zu Ende mit dem vorletzten Gottesdienst im September. Und nächste Woche werden wir das letzte Mal uns sehen im Stadthaus, im Bürgersaal. Da werden wir einen Kindersegnungsgottesdienst haben. Das wird richtig cool. Wir haben ganz viele Kinder, die wir in der Gemeinde begrüßen wollen, nochmal ganz offiziell. Heute also die letzte Predigt in der Sommerpredigtreihe We Are Family. Wir haben gelernt in den letzten Wochen, dass wir einen Herrn, einen Erlöser und einen größten Schatz haben, nämlich Jesus Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Wir haben gelernt, dass wir seine Hände und Füße sind auf Erden, dass wir sein Leib sind, dass wir unseren Auftrag nach oben, Anbetung, nach innen, Jüngerschaft und nach außen, Evangelisation, dass wir den für Jesus auf der Erde erfüllen. Wir haben gelernt, dass wir seine Braut sind, dass Jesus uns liebt, dass er uns versorgt und dass er uns vorbereitet als seine Braut und dass er uns dient als seiner Braut. Und wir haben letzte Woche gehört, Satan und der Tod werden die Gemeinde nicht überwinden. Jesus Christus ist gestorben, damit der Tod uns nicht mehr überwinden kann. Jesus Christus ist auferstanden, damit der Tod und der Teufel und die Sünde uns nicht mehr überwinden können. Und der letzte Schwerpunkt, den wir heute setzen möchten in unserer Predigtreihe We Are Family, Gemeinde im 21. Jahrhundert, ist die Tatsache, dass die Gemeinde in einem Kampf steht und dass dieser Kampf mit Gebet gewonnen wird. Titel der heutigen Predigt ist We Are Family, Siegreich durch Gebet. Und ich möchte heute Morgen im Laufe der Predigt 2 Dinge aussprechen. Einmal eine Herausforderung und einmal eine Einladung. Meine Herausforderung für dich ist, bete für deine Geschwister, bete für Haus des Herrn, bete für deine Leiter, ob das Leiterteam oder Hausgruppenleiter sind. Wir brauchen euer Gebet. Ich möchte dich herausfordern, dass du für die Gemeinde betest. Die Gemeinde steht in einem Kampf. Wir brauchen dein Gebet. Das ist die Herausforderung. Und die Einladung, die ich aussprechen möchte, ist, erlebe als Teil der Familie den Segen des Gebets. Also fühle dich nicht nur herausgefordert zu beten, sondern ich möchte dich auch einladen zu empfangen. Und zwar den Segen des Gebets zu empfangen. Ich möchte mit euch eine Geschichte zusammenlesen aus dem 2. Buch Mose, in Kapitel 17, Verse 8 bis 15. 2. Mose 17, Verse 8 bis 15. Danach kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose befahl Josua: Wähle dir Männer aus und kämpfe gegen das Heer von Amalek oder gegen die Amalekiter. Morgen werde ich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stehen. Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiter. In der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hur auf den Hügel. Solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Als nun Mose Arme schwer wurden, suchten Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte. Dann stützten sie seine Arme, der eine den linken und der andere den rechten. Auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen. Dann wies der Herr Mose an: Schreib dies zur Erinnerung auf und schärfe es Josua ein. Nämlich, ich werde die Amalekiter vernichten, sodass sich niemand mehr an sie erinnern wird. Wann war das letzte Mal, dass du einen Amalekiter getroffen hast, dem die Hand geschüttelt hast? War das jetzt so edgy? Also die Story, die wir jetzt gerade eben gehört haben, die geschieht kurz nach dem Auszug aus Ägypten. Also Israel, das Volk Israel wird von Mose aus einer 400 Jahre langen Geschichte der Sklaverei herausgeführt. 400 Jahre lang war Israel versklavt in Ägypten. Ein Volk von Sklaven. Und auf ihrer kurzen Reise nach Rephidim haben die relativ viele Wunder gesehen. Sie haben gesehen, wie Gott ihnen in der Feuersäule vorausgeht, wie Gott ihnen in der Wolkensäule vorausgeht. Sie haben gesehen, wie das Schilfmeer sich teilt. Sie haben gesehen, wie sie trockenen Fußes durch das Meer laufen konnten. Sie haben zurückgeblickt und haben gesehen, wie die Ägypter, die ihnen nachgestürmt sind, ertrunken sind in dem Meer, das Gott wieder hat in sich hineinfallen lassen. Sie haben viele Wunder gesehen. Sie haben Wasser aus dem Fels springen sehen, nachdem Mose auf den Fels gehauen hat. Aber die Israeliten, die sind auch von den Strapazen relativ geplagt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, die hatten eine Flucht hinter sich. Sie sind durch das Schilfmeer gelaufen und es war höchstwahrscheinlich nicht so schön gepflastert wie eine Autobahn, als das Wasser weg war, sondern wahrscheinlich war das sehr steinig und matschig. Und es war eine sehr beschwerliche Reise, die sie hatten, bis sie in Rephidim ankamen. Und kurz bevor die Geschichte hier einsetzt, da hat das Volk sich ganz schön beschwert bei dem Mose und hat gesagt: Hey, alles so anstrengend hier, Sklaverei war auch nicht schlecht. Und sie haben genau in dem Vers davor, in Vers 7, sagen sie: Ist der Herr bei uns oder nicht? Also sie haben diese ganzen Wunder gesehen, sie haben auch die ganzen Strapazen hinter sich und sie sind jetzt gerade in der Situation, dass sie sich selbst fragen, ja, ist jetzt Gott eigentlich mit uns oder nicht? Und in diesem Moment werden die Israeliten zum ersten Mal in ihrer Geschichte angegriffen. Von den Amalekitern, der erste Krieg, den Israel erlebt. Die Amalekiter, die haben das Volk Israel gehasst. Das kommt daher, dass beide Völker abstammen von zwei Zwillingsbrüdern, die keine gute History hatten. Die Amalekiter, die stammen von Esau ab und die Israeliten stammen von Jakob ab. Und Jakob hat Esau zwei, dreimal richtig fies übers Ohr gehauen. Der hat ihn zweimal richtig betrogen und hat ihn um sein Erbe gebracht, hat ihn um den Segen seines Vaters gebracht. Und es hat extrem schlechte Folgen auf dem Leben von Esau gehabt und auch dann für das Volk, das aus seiner Familie entstand, den Amalekitern. Die waren richtig sauer auf Israel. Eine Feindschaft ähnlich wie Borussia Dortmund gegen FC Bayern München. Borussia Dortmund hat gestern unentschieden gespielt, Bayern hat 4:0 gewonnen. Da sind noch einige Rechnungen offen. Und so war das auch mit Amalek und Israel. Also die Amalekiter, die hatten mit den Israeliten noch eine Rechnung offen. Und die sahen, dass Israel rauskommt aus diesen 400 Jahren Sklaverei. Ihr müsst euch das so vorstellen. Israel war nicht jetzt so ein Haufen wie wir, so 150 Personen, die durch die Wüste laufen. Israel war höchstwahrscheinlich so um die 2 Millionen Menschen groß, als sie ausgezogen sind. Stellt euch eine Karawane vor von 2 Millionen Menschen. Flüchtlingsstrom heraus aus Ägypten in Richtung gelobtes Land. Eine Riesenkarawane. Und man geht davon aus, dass die Amalekiter nicht von vorne angegriffen haben, sondern die Amalekiter haben höchstwahrscheinlich den hinteren Zipfel der Karawane angegriffen, nämlich die Schwachen, die Alten und die Müden. Also ein ziemlich mieser Angriff. Und als Reaktion rief Mose Josua zu sich und hat gesagt, hey, du suchst dir jetzt Männer, die kämpfen können, und dann ziehst du aus gegen Amalek, und ich werde, während du kämpfst, auf diesen Hügel gehen mit Hur und mit Aaron, meinen engsten Vertrauten, und ich werde für euch beten. Und das Gebet war übrigens auch dringend nötig, weil während die Amalekiter sich vorbereitet haben auf den Kampf, müsst ihr euch vorstellen, 2 Millionen Menschen, die in der 4., 5., 6. Generation Sklaven waren, die hatten keine Kampfausbildung und die waren gerade durch diese strapaziöse Reise gegangen und die waren einfach nicht bereit für einen Kampf. Also Mose hat gesagt, hey, ihr braucht Fürbitte, ihr braucht Gebet. Und am nächsten Tag fand die erste Schlacht Israels dann auch statt. Und immer wenn Mose seine Arme hochgehoben hat, dann hat Israel die Oberhand gehabt. Und immer wenn die Hände des Mose runtergingen, weil er müde wurde und weil ihm die Arme schwer wurden, dann hat Amalek gesiegt. Und bei Sonnenuntergang, dann war es endlich soweit, Israel hat die amalekitische Armee geschwächt und in die Flucht geschlagen. Und so wie das Volk damals, die Israeliten, die aus der Sklaverei ausgezogen waren und in dem Kampf standen, so stehen auch wir als Gemeinde in einem ständigen Kampf. Wir haben hier nicht bloß eine Story von den Israeliten damals, sondern wir haben hier auch eine Geschichte über den Zustand der Gemeinde heute. Wir stehen in einem Kampf als Volk Gottes. Wir stehen in einem Kampf als Gemeinde von Jesus-Nachfolgern. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist, wer oder was ist dein persönliches Amalek? Wer oder was ist dein persönlicher Feind momentan? Wer oder was ist unser persönlicher Feind als Gemeinde momentan? Gegen wen oder was kämpfst du an? Heute, in den letzten Wochen. Welche Kämpfe stehen kurz vor Beginn in deinem Leben? Vielleicht fühlst du dich wie die Israeliten in manchen Bereichen wie so ein schwacher, müder Nachzügler. Vielleicht fühlst du dich abgekämpft, vielleicht fühlst du dich wie ein Außenseiter, du stehst am Rand. Vielleicht bist du heute Morgen müde und schwach. Vielleicht bist du schlecht vorbereitet für den Kampf, der vor dir ist. Vielleicht fühlst du dich wirklich wie so ein Sklave, der eigentlich schon am Limit ist und der weiß, okay, wenn ich jetzt einen Kampf ziehe, dann werde ich nichts reißen. Stehst du gerade unter Angriffen? Stehst du gerade in einem Kampf? Wer oder was ist dein persönlicher Amalek? Und es gibt 3 Hauptfeinde des Christen. Es gibt 3 Hauptfeinde des Volkes Gottes. Vielleicht könnt ihr mir mal Vorschläge geben. Wer oder was sind die 3 Hauptfeinde der christlichen Gemeinde und auch jedes einzelnen Christen persönlich? Vorschläge. Die Sünde, das Fleisch, der Teufel. Ist alles richtig? Anne überlegt noch. Ich möchte euch mal ein paar Vorschläge machen, was die 3 Hauptfeinde in eurem Leben persönlich sind und was die 3 Hauptfeinde in unserem Leben als Gemeinde, als christliche Gemeinde sind. Der erste ist ganz offensichtlich Satan, der wurde jetzt nicht genannt, den habt ihr vergessen. Okay. Satan hasst dich wie die Pest. Okay? Satan ist dein Feind. Er möchte, dass du verloren gehst. Er möchte, dass du mit ihm zusammen in die Hölle geschmissen wirst. Die Hölle ist der Ort, wo der Satan gerichtet wird. Die Hölle ist nicht der Ort, wo Satan auf dich wartet und dich quält. Satan weiß, er wird mal, wir haben es letzte Woche gehört, der zweite Tod. Satan wird mal in den Feuersee geworfen. Und alle, die Jesus Christus nicht gekannt haben, und die alle, die in Rebellion mit Gott gelebt haben, gegen Gott gelebt haben, werden in diesen See geworfen. Und der Satan freut sich darauf. Wenn er schon untergehen muss, dann nimmt er so viel wie möglich mit. Er möchte, dass du untergehst. Satan heißt so viel wie Feind oder Widersacher und er will dich durch Zweifel, durch Sünde, durch Lügen, durch den Tod von Gott trennen. Und während Gott die Welt mit sich versöhnen möchte, ist Satan derjenige, der versucht, die Welt gegen Gott aufzubringen und die Welt in Rebellion gegen Gott sterben zu lassen. Als Gemeinde stehen wir in einem Kampf gegen Satan. Das müssen wir wissen. Als Gemeinde predigen wir, dass verlorene Sünder aus Gnade, im Glauben, in Christus gerettet werden. Und das nicht aus irgendwelchen Werken heraus, sondern als Gnadengeschenk von Gott bekommen sie ewiges Leben. Das ist das Evangelium von der Gnade. Als Gemeinde verfolgen wir das Ziel, Gottes Reich zu bauen und gleichzeitig das Reich des Feindes zurückzuschlagen. Wir stehen in einem Kampf und diese Attacken, die wir aussenden, die werden auch nicht ohne Reaktion bleiben. Der Satan schlägt zurück. Der Satan versucht, uns als Gemeinde zu verunsichern. Der Satan versucht, uns als Gemeinde ins Wanken zu bringen. Die Gemeinde zu schwächen. Denk mal an die Raumsituation in den letzten 2-3 Wochen. Es war alles sehr wackelig. Satan versucht, dich zu belügen. Er versucht, dich mit Verdammnisgefühlen zu belegen. Er versucht dir einzureden, hey, du bist nicht genug für Gott. Du bist nicht gut genug für Gott. Er versucht dir einzureden, du musst besser werden, um bei Gott punkten zu können. Wenn du es nur schaffst, das und das und das hinzukriegen, dann wird Gott dich annehmen. Und dann ist alles okay zwischen dir und Gott. Oder vielleicht schlägt er bei dir auch ganz andere Töne an. Vielleicht sagt er zu dir, hey, du bist Gottes Lieblingskind. Du bist der Beste. Gott kann froh sein, dass er so ein cooles Kind hat wie dich. Du persönlich bist der absolute Augapfel Gottes. Viel besser als ein Nebensitzer. Du brauchst die Gnade nicht. Das ist, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten geglaubt haben. Dass sie es hinkriegen, sich selbst zu erlösen, dass sie die Gnade nicht brauchen. Stehst du heute Morgen, stehst du momentan unter Beschuss durch den Satan? Okay, erster Feind Satan. Zweiter Feind, die Welt. Also wichtig ist, ich spreche hier nicht von den Menschen in der Welt. Jesus ist ganz klar, dass er sagt, ich liebe die Welt, ich bin für die Welt gestorben und ihr sollt die Welt, euren Nächsten lieben wie euch selbst. Wenn wir sagen, die Welt ist unser Feind, dann sprechen wir von dem System der Welt, von dem Geist, der in der Welt regiert. Jakobus, der Bruder von Jesus, der hat Folgendes gesagt. Jakobus 4,4. Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und hier spricht er nicht davon, dass wir keine Freunde haben dürfen, die nicht Christen sind. Darum geht es nicht. Sondern hier ruft Jakobus auf zur Feindschaft mit der Welt. Er sagt, sag Nein zu einem Leben nach den Maßstäben der Welt und sag Ja zu einem Leben nach den Maßstäben Gottes. Ein Leben, das sich nicht auf den Maßstäben der Welt richtet. Paulus schreibt in Epheser 2,2: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, Vergangenheit, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt. Die Frage ist, wie gestaltest du dein Leben, wie gestaltest du deine Freizeit? Nach der Art der Welt oder nach Gottes Geboten? Wie gehst du mit deinem Nächsten um? Nach der Art der Welt oder nach Gottes Geboten? Wie stehst du zu heißen Eisen wie Homosexualität oder der Piratenpartei? Wie setzt du die Prioritäten in deinem Leben? Nach der Art der Welt oder nach Art Gottes? Je klarer du dein Leben auf Gott ausrichtest, desto stärker wirst du in Konflikt mit der Welt geraten. Das System der Welt ist dein Feind. Feind Nummer 2. Okay? Satan, die Welt und ein dritter und wahrscheinlich auch effektivster Feind bist du selbst. Matt Chandler, wer den kennt, super Prediger, der hat mal sinngemäß Folgendes gesagt. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der dich öfter belogen, betrogen und im Stich gelassen hat als du selbst. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der dich öfter belogen, betrogen und im Stich gelassen hat als du selbst. Und das stimmt doch auch, oder? Wir sind Meister der Selbsttäuschung. Wir sind Meister im Kompromisse schließen. Wir befinden uns in einem ständigen inneren Kampf. Jeden Tag neu müssen wir uns entscheiden, ob wir den richtigen Weg einschlagen oder ob wir uns einfach gehen lassen. Und wenn wir uns gehen lassen, wenn wir uns treiben lassen, dann driften wir nicht hin zu Gott, sondern wir driften weg von Gott. Paulus beschreibt diesen inneren Kampf so: Ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil. Ich tue das, was ich verabscheue. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Das tut die Sünde, die in mir wohnt. Römer 7, Verse 15, folgende. Es fehlt uns nicht am Wollen, aber irgendwie kriegen wir es oft nicht hin, das Richtige zu tun. Und es ist, weil in uns immer noch, in unseren Gliedern, sagt Paulus, oder in unserem sterblichen Leib, in unserem Fleisch, immer noch die Sünde wohnt. Und die kämpft gegen den Heiligen Geist, der auch in uns wohnt. Im Galaterbrief beschreibt es Paulus so: Das Fleisch oder die sündige Natur begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Also hier spricht Geist, ist der Heilige Geist Gottes. Die beiden, die sündige Natur, die in uns wohnt, und der Heilige Geist, der in uns wohnt, die beiden sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das ist der innere Kampf, den wir jeden Tag erleben. Wenn du den nicht erlebst, dann bist du gut im Verdrängen. Ja, öffne dich für die Wahrheit, dass da ein Kampf stattfindet, und fang an zu kämpfen und zu beten. Paulus nennt es die innewohnende Sünde, die Sünde, die noch in uns wohnt. Also, ich gehe davon aus, dir kommt dieser innere Kampf bekannt vor. Obwohl wir als Christen eine neue Schöpfung sind, obwohl wir als Christen ein neues Herz bekommen haben, mit neuen Wünschen, mit neuer Motivation, mit neuen Zielen, obwohl der Heilige Geist in uns eingezogen ist, obwohl wir eigentlich gar nicht mehr sündigen wollen. Ich glaube, jeder Christ, der heute Morgen hier sitzt, der will nicht mehr sündigen. Ich möchte nicht mehr sündigen und ich tue es manchmal doch. Obwohl wir eigentlich gar nicht mehr sündigen wollen, kämpfen wir immer noch gegen unseren alten Menschen und manchmal verlieren wir auch. Also, als Christen kämpfen wir nicht nur gegen den Satan, sondern wir kämpfen auch gegen die Welt und wir kämpfen gegen unsere innewohnende Sünde. Und die Frage ist dann, hey, wenn wir in diesem Kampf stehen, als Individuen, aber auch als Gemeinde, wenn wir in diesem Kampf stehen, wie können wir diesen Kampf gewinnen? Weil darum geht es doch letztendlich, dass wir den Kampf gewinnen und nicht unterliegen. Wie können wir diesen Kampf gewinnen? Wie können wir die Taten unseres Fleisches töten, wie es im Römerbrief steht? Und hier sind wir wieder bei der Geschichte. In unserer Geschichte, die wir vorhin gehört haben, lesen wir oder lernen wir heraus, ohne Gebet kein Sieg. Das ist der zweite Punkt hier. Ohne Gebet kein Sieg. In den Versen 10 und 11 steht, in der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hur auf den Hügel. Solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Also Mose hat diesen Stab genommen, mit dem er das Meer geteilt hat, diesen Stab, mit dem er Blut, das Wasser des Nils in Blut verwandelt hat, also dieses Zeichen der Macht Gottes, und er hat es hochgehoben. Ähnlich wie ein Bannerträger, wie einer, der beim Kampf proklamiert, wir werden siegen. Das ist eine Bedeutung dieser erhobenen Arme, aber die andere Bedeutung ist erhobene Hände als Gebet. Mose stand auf dem Hügel mit seinen zwei Kumpels und hat gebetet für die Schlacht, damit Gott Israel gewinnen lässt. Das Dauergebet Mose, das den ganzen Tag hindurchgehende Gebet, ist der Schlüssel des Sieges in unserer Geschichte. In Vers 13 steht, deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen. Er hebt die Hände hoch, einen ganzen Tag lang. Deshalb gelang es dem Herr Josuas. Also vertrauensvolles Gebet ist der Schlüssel zum Sieg gegen Satan, gegen die Welt und unsere innewohnende Sünde. Also wir lernen heute aus unserem Text, ohne Gebet kein Sieg. Wenn wir als Gemeinde gesund wachsen wollen, wenn wir als Gemeinde unseren Auftrag nach oben, nach außen, nach innen erfüllen wollen, müssen wir beten. Leute, wir können nicht einfach Gemeinde machen, von Sonntag zu Sonntag, ohne füreinander zu beten. Ich lade dich ein heute Morgen, bete für deine Leiter, bete für mich. Du darfst für Deutschland, für die Bundestagswahl beten, aber wenn ich entscheiden darf, wofür du betest, dann entscheide ich dafür, bet bitte für mich. Du darfst für den Weltfrieden beten, aber wenn ich entscheiden darf für dich, dann bitte ich dich, dass du für mich und für das Leiterteam, für deine Hausgruppenleiter betest. Weil Weltfrieden bringt dir überhaupt nichts, wenn die Gemeinde in Mannheim vor die Hunde geht. Bete für uns, bete regelmäßig für uns. Wir brauchen die Gnade Gottes und euer Gebet hilft. Und bete nicht nur für deine Leiter, sondern bete für deine Geschwister in der Gemeinde. Unsere Vision lautet, wir wollen Gott in allen Dingen anbeten, indem wir ein Netz aus Gemeinschaften knüpfen, die Gott lieben, die Menschen lieben und die Jüngerschaft leben. Wenn wir wollen, dass diese Vision wahr wird und dass wir nicht einfach nur ein kleiner, selbsttherapierender, beschäftigungstherapierender Haufen bleiben, sondern wir, also wir sind es nicht, ja, aber wir sollen es auch nicht werden, wenn wir wirklich nach außen wachsen wollen, wenn wir dieses Netzwerk bauen wollen, wenn wir sehen wollen, wie Menschen Jesus kennenlernen in der Stadt, dann müssen wir beten. Danke, Julian. Dietrich Bonhoeffer hat Folgendes gesagt. Das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Ich wiederhole, das Gebet ersetzt keine Tat, Du kannst dich nicht einfach nur hinsetzen, beten und hoffen, dass irgendwas passiert, okay? Die Tat muss kommen, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Wir können tun und machen, wir können planen und innovativ sein, wir können schöne Plakate gestalten, wir können einen schönen Raum mieten, wir können Lobpreis und Gottesdienst und Predigt organisieren. Wenn nicht Gottes Geist da drin ist und wenn es nicht durch Gebet getragen ist, dann ist es leer und hohl. Eine betende Gemeinde ist eine lebendige Gemeinde. Lasst uns eine lebendige Gemeinde sein. Das Geniale an Gemeinde ist, dass es keine Einzelkämpfer gibt. Man hilft und unterstützt sich gegenseitig. Das sehen wir auch in unserer Story. Als Mose müde wurde, als seine Arme schwer wurden, versuch mal einen ganzen Tag lang so zu machen. Vielleicht noch mit einem Stock in der Hand. Da stützten ihn seine Freunde links und rechts. Die haben ihn auf einen Stein gesetzt. Es war wohl kein Kieselstein, sondern ein größerer Stein. Wahrscheinlich waren Hur und Aaron relativ stark, weil die mussten den Stein ja bewegen. Ja. Und dann hat er sich auf den Stein gesetzt und sie haben links und rechts seine Arme gestützt. Wie die ihre Arme gestützt haben, wissen wir nicht. Ja. Aber die waren ja stark, die haben den Stein bewegt. Und das ist ein schönes Bild, was wir auch in den letzten 2-3 Wochen erlebt haben. Als Gemeinde. Wir haben lange nach einem Raum gesucht. Und wir haben viele Absagen bekommen. Und die einzigen, die gesagt haben, ja kommt, war die Rheingoldhalle. Und die haben gesagt, wir wollen euer Geld. Die haben uns kein schönes Angebot gemacht. Die sind auch nicht der Raum, den wir uns vorstellen. Und die haben gesagt, ey, egal. Gebt uns eure 5.600 Euro im Monat, 8 Stunden im Monat, das ist für uns okay. Und wir haben gemerkt, hey, das ist es irgendwie nicht. Und dann haben wir über 3-4 Ecken haben wir die HDWM entdeckt. Und ich habe angerufen an der HDWM und habe gesagt, hey Leute, wir müssen eigentlich schon Ja sagen zu unserem Angebot bei der Rheingoldhalle, aber ich möchte mir gerne diese Räume angucken. Und die Frau, mit der ich telefoniert habe, hat gesagt, ey, kein Problem. Dann habe ich gesagt, es muss aber schnell gehen, es müsste heute sein. Und dann bin ich hierher gefahren, habe die Frau getroffen, war ein super Gespräch. Ja, es hat gleich geklickt, die Chemie hat gestimmt. Ich habe ihr erzählt, wie wir drauf sind. Sie hat uns erzählt, wie sie drauf sind. Und wir haben gemerkt, hey, die HDWM möchte unsere Crowd erreichen. Die möchten, dass wir alle da studieren. Und wir wollen ihre Crowd erreichen. Wir wollen, dass alle Studenten hier Lobpreis mitmachen. Und es war einfach super, wir haben Hände geschüttelt, die haben uns gleich am selben Tag noch einen Preis genannt, der absolut fair ist und toll. Und es war einfach nur noch der Probegottesdienst auszumachen, haben wir sofort ausgemacht, gar kein Problem und wir waren happy. Und dann bekam ich vor 1,5 Wochen eine E-Mail, es klappt nicht, der Bebauungsplan beinhaltet den Satz, kirchliche Nutzung ist nicht erlaubt. So, tut uns leid und wir waren relativ erstaunt, weil wir eigentlich dachten, okay, wir haben es jetzt. Und stand alles auf der Kippe und da hatten wir ihn, den Angriff des Feindes. Wir waren absolut begeistert, wir waren absolut gehypt. Endlich haben wir den Raum, den wir uns wünschen. Der ist ziemlich cool, ne? Und auf einmal sagen die Leute, die von uns begeistert sind, nee, geht nicht, weil der Bebauungsplan ist doof. Und wir haben es euch als Gemeinde gesagt und wir haben es in Hausgruppen gesagt und ihr habt angefangen zu beten. Es war total genial zu sehen, wie jeder sich reingehängt hat, für die Sache zu beten. Und jeder angefangen hat, einen Glauben dafür zu entwickeln, dass es irgendwie geht. Und ich sage euch, wenn ihr nicht gebetet hättet, wenn ich nicht losgelaufen wäre und hätte die Ämter abgeklappert, hätten wir diesen Raum nicht gekriegt. Die HDWM hätte uns den Raum nicht gegeben, weil sie gedacht hätte, da geht nichts. Und ich bin in der letzten Woche, habe ich rumtelefoniert wie ein Blöder. Ich habe E-Mails geschrieben wie ein Profi. Ich bin durch die Stadt gefahren, von A nach B nach C und habe mich immer weiter schicken lassen. Und es war so ein Odyssee. Ich war nie am richtigen Ort, aber immer habe ich an dem Ort, wo ich war, eine neue Telefonnummer bekommen. Und dann habe ich am Mittwoch letzte Woche den Verantwortlichen im Stadtplanungsamt gehabt. Und er hat gesagt, es ist alles kein Problem, wenn Sie eine Scientology sind oder Salafisten, können Sie nein. Und wenn Gott uns nicht die Telefonnummer von diesen Menschen zugeschossen hätte, die Gespräche, die ich davor hatte, da klang schon durch, oh, Sie machen kirchliche Veranstaltungen, ja, dann sieht schlecht aus. Und wäre das der letzte Stand gewesen und wir hätten das der HDWM gesagt, dann wäre das nicht zustande gekommen. Wir sind heute hier, weil Gott auf unserer Seite ist, weil Gott uns versorgt, weil Gott uns den Sieg schenkt und weil Gott unsere Gebete benutzt. Halleluja. Yes. Ja. Du kannst aber nicht so machen, weil du hast nicht Gott befähigt, durch dein Gebet diesen Raum für uns klar zu machen. Gott hat dir das Gebet aufs Herz gelegt, damit er durch dein Gebet, das er dir gegeben hat, uns die Räume hier aufschließt. Ist es nicht genial, dass Gott, der allmächtig ist, der allwissend ist, dass er beschließt, uns zu benutzen, um seinen Willen zu vollbringen. Wir dürfen mit ihm zusammenarbeiten. Nicht als diejenigen, die ihm den Plan A ermöglichen, sonst hätte er Plan B angehen müssen. Nein, sondern er ist derjenige, der nicht einfach nur Plan A durchdrückt, sondern er sagt, hey, kommt mit, ihr dürft mit zur Arbeit. Bet mal das da. Hey, solltest du nicht vielleicht für den Anderle beten? Mach das mal. Also danke, dass ihr gebetet habt. Danke, dass ihr das Wirken des Heiligen Geistes in eurem Leben zugelassen habt. Wir dürfen uns freuen darüber. Wir dürfen vor allem Gott dafür dankbar sein. Also lasst uns als HDH eine Gemeinde sein, die im Kampf steht und die kämpft und gleichzeitig auch zu Gott betet und die Hände zu Gott erhebt, wie Mose und wie Josua. Lasst uns eine gemeinsame Gebetsgemeinde sein und lasst uns gemeinsam im Gebet festhalten und mutig gegen den Satan, die Welt und die innewohnende Sünde beten. Und hier könnte ich die Predigt aufhören. Ich könnte einfach sagen, wenn wir gemeinsam beten wie Mose und seine Freunde und wenn wir mutig kämpfen wie Josua, dann werden wir eine siegreiche Gemeinde sein. Alles, was ihr tun müsst, ihr müsst einfach nur Glaubenshelden sein. Und dann ist alles okay. Und das Problem ist an diesem Punkt, dass wir meistens gar keine Helden sind. Okay, das ist das ziemlich gravierende Problem, wenn das die Aussage wäre. Wann hast du das letzte Mal einen Tag lang gebetet und die Hände hochgehalten? Wann hast du das letzte Mal ein Volk aus der Sklaverei herausgeführt? Wann hast du das letzte Mal ein Volk 40 Jahre lang durch die Wüste geführt? Wann hast du das letzte Mal deinen Stab, den du immer dabei hast, ins Wasser gehalten und das Meer teilt sich? Stell dir mal vor, wenn du im Strandurlaub bist, wäre ganz schön abgefahren. Wo ist das Meer hin? Das war ich. Steinigt ihn! Hand aufs Herz. Mose und Josua sind mehr als zwei, drei Nummern zu groß für dich und für mich und für uns als Gemeinde. Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass wir mindestens genauso oft versagen, wie wir etwas gut machen. Sei ehrlich zu dir selbst, es ist okay. Du musst ein Held sein, ist keine gute Nachricht, das ist eine überfordernde Nachricht. Du musst sein wie Mose und wie Josua ist keine gute Nachricht. Die gute Nachricht lautet wie folgt. Du bist nicht der Held deines Lebens. Du bist nicht der rettende Held für Haus des Herrn. Jesus Christus ist der Held deines Lebens. Das ist die Botschaft. Hier sind wir bei Punkt Nummer 3. Jesus ist der bessere Mose. Nicht du bist der bessere Mose. Jesus Christus ist der bessere Mose. Mose wurde, wie du und ich, müde beim Beten. Aber Jesus ist besser als Mose. Seine Hände werden niemals schwer und Jesus Christus wird niemals müde, für uns zu beten. Jesus Christus wird niemals müde, für dich einzutreten. Im Hebräerbrief steht Folgendes. Er, der ewig lebt, Jesus Christus, wird nie aufhören, für seine Gemeinde einzutreten. Er wird niemals aufhören, für seine Gemeinde einzutreten. In der Lutherübersetzung steht, daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Okay? Jesus Christus bittet in diesem Moment für dich, damit du verstehst, was hier gesagt wird und damit du das in deinem Leben umsetzen kannst. Also auch wenn du schlechter bist als Mose, auch wenn du nicht gebetet hast für die Gemeinde, auch wenn du nicht Tag und Nacht gebetet hast für die Gemeinde, auch wenn dein Gebetsleben mal wieder so richtig unterirdisch ist, Jesus Christus ist derjenige, der für dich eintritt, der für dich bittet und der dich aufrecht hält und der dir Kraft gibt. Jesus ist der bessere Mose. Er bittet für dich Tag und Nacht, damit du wieder aufstehen kannst, wenn du hinfällst. Nicht dein Gebet ist ausschlaggebend, sondern sein Gebet für dich macht einen Unterschied. Das ist Gnade. Es ist nicht dein Gebet, das jemanden heilt, es ist Jesu Gebet, das jemanden heilt. Es ist nicht dein Gebet, das einer Gemeinde Räume beschert, es ist Jesu Gebet, das einer Gemeinde Räume beschert. Es ist nicht dein Gebet, das den Feind abhauen lässt und die Sünde in dir schwächer werden lässt und den Geist in dir stärker werden lässt, sondern es ist Jesu Gebet für dich. Du bist nicht in der Lage, einen Millimeter abzuweichen von dem, wo du stehst momentan, allein durch Jesus Christus. Der Schlüssel zu einem siegreichen Leben als Christ ist nicht dein vertrauensvolles Gebet, sondern Jesu vertrauensvolles Gebet. Dein Schicksal liegt nicht in deiner Hand, sondern in Jesu Hand, und das ist Gnade. Unsere Hoffnung als Gemeinde und deine Hoffnung als Christ ist nicht die eigene Fähigkeit, es Mose so gut wie möglich gleich zu tun. Unsere Hoffnung als Gemeinde und deine Hoffnung als Christ ist einzig und allein Jesus Christus, Gottes Sohn, der bessere Mose ist. Jesus ist dein Fürbitter auf dem Berg. Und letzter Punkt, Jesus ist der bessere Josua. Vers 13, es gelang Josua, das Heer von Amalek zu schlagen. Und dieses Wort schlagen, das kann man auch noch genauer übersetzen, in es gelang Josua, das Heer von Amalek zu schwächen. Also Josua hat nicht alle Amalekiter getötet, sondern er hat das Heer geschlagen und hat das Heer geschwächt. Okay? Und manchmal schaffen wir es, unsere persönlichen Amaleks zu schwächen, den Einfluss Satans in unserem Leben. Vielleicht schaffen wir es, ihn zu schwächen. Vielleicht die Einflüsse der Welt oder die Konflikte, die wir mit der Welt haben, oder die innewohnende Sünde. Vielleicht schaffen wir es, zu widerstehen. Und wir schwächen diese drei Feinde unseres Lebens. Aber Jesus ist viel besser als Josua. Er hat unsere Feinde nicht nur geschwächt, er hat sie auch besiegt. In Vers 14 prophezeit Gott Folgendes: Ich werde die Amalekiter vernichten, sodass sich niemand mehr an sie erinnern wird. Und das ist, was Jesus mit unseren Feinden tun wird. Mit dem Satan, mit dem System dieser Welt und mit unserer innewohnenden Sünde. Er wird sie tilgen, sodass sich keiner mehr daran erinnern wird. Jesus verspricht dir: Satan ist schon besiegt und ich werde ihn so vernichten, dass niemand sich mehr an ihn erinnern wird. Ich werde die Verlockungen der Welt und den permanenten Gegenwind wegwischen, dass sich niemand mehr an sie erinnern wird. Und auch wenn du noch mit der Sünde in deinem Leben kämpfst, ich werde sie auslöschen, dass sich niemand mehr an sie erinnern wird. Ich bin deine Gerechtigkeit. Du musst nichts mehr tun, um gerecht zu werden. Du kämpfst noch gegen Sünde in deinem Leben. Du wirst es tun bis zum Tag deines ersten Todes, wenn dein Körper aufhören wird zu funktionieren. Du wirst kämpfen gegen die Sünde. Aber ich werde sie wegwischen, sodass sich keiner mehr erinnern wird. Das ist, was Jesus dir verspricht. Jesus ist der bessere Josua. Er ist ein Hauptmann, der in der Schlacht vorauszieht und deine Feinde besiegt. Ich möchte dich zum Abschluss einladen. Bete für HDH und deine Leiter wie Mose. Wir brauchen dein Gebet. Bete wie Mose für uns und für deine Gemeinde. Zweitens, kämpfe wie Josua für Gottes Reich. Aber drittens, erkenne, dass nicht du der Held deines Lebens bist, sondern Jesus Christus allein. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, danke, dass du uns im Kampf beistehst, dass du uns stärkst für den Kampf, Herr. Herr, wir bitten dich, dass du durch das Wirken deines Geistes in uns uns dazu bringst, zu beten für diese Gemeinde und auch darüber hinaus für diese Stadt, für die verlorenen Menschen in der Stadt. Herr, gib uns eine Gebetslast, Herr, die uns nicht in Ruhe lässt. Hilf uns, für unsere Glaubensgeschwister und für die Verlorenen in der Welt zu beten, Herr. Herr, ich bitte dich im Sinne dessen, was Bonhoeffer gesagt hat, bitte ich dich, dass du uns darüber hinaus nicht nur beten lässt, sondern auch tun und kämpfen lässt wie Josua. Hilf uns, das Schwert des Geistes in der Hand zu haben und die Waffenrüstung Gottes anzuziehen und zu kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Wie Josua uns das vorgemacht hat in deinem Wort. Aber vor allem, Herr, gib uns offene Augen und ein offenes Herz dafür, dass du der Held in unserem Leben bist und dass nicht wir die Superreißer sind, dass nicht wir die Supergemeinde sind, sondern Jesus, dass du alle Ehre bekommst, dass du der Herr über alle Dinge bist, dass in deiner Hand alles liegt und dass wir nichts hinzugeben können, was du uns nicht vorher gegeben hättest. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich über all die Dinge, die wir erleben, die gut sind, Herr. Wir preisen dich für deinen Beistand in all den Dingen, die wir erleben, die schlecht sind. In beiden Situationen bist du der Herr und Erlöser, unser größter Schatz. Wir beten dich an. Amen. Lasst uns nach dem Gottesdienst, lasst uns wirklich den Applaus allein für Gott reserviert lassen. Wir wollen nicht irgendwelche Prediger beapplaudieren. Es ist schön, wenn es ankommt und ich freue mich da total drüber, aber lasst uns das Klatschen am Ende sein, einfach weil Gott die Ehre gebührt. Klingt jetzt blöd, aber versteht ihr, was ich meine? Wir wollen keinen Prediger unter Druck setzen, wir wollen auch keinen Lobpreiser unter Druck setzen, wir applaudieren auch nicht nach einem Gebet. Lasst uns nochmal zusammen aufstehen und Gott einen Applaus geben. Okay, ihr dürft schon stehen bleiben, braucht gar nicht mehr hinsetzen. Ich lade euch jetzt herzlich ein, nehmt